Ja, herzlich willkommen nach dem Mittagessen. Immer das schönste Podium, wenn alle satt sind. Ich hoffe, dass trotzdem die Aufnahmefähigkeit bei Ihnen noch gegeben ist. Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde zum Thema Vertrauen in Datenschutz, Verschlüsselung oder Gesetze. Ein herzliches Willkommen auch an die hoffentlich vielen Zuschauer im Livestream auf kass.de. Heute Morgen hat er funktioniert. Ich hoffe, dass jetzt auch alles läuft. Mein Name ist Stefan Gerke. Ich bin Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Büro für Neues Denken hier in Berlin und ich habe die Ehre, heute diese, wie ich finde, sehr hochkarätige Runde zu moderieren. Ich freue mich sehr, dass wir hoffentlich hier über viele Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit in den nächsten 60 Minuten diskutieren können. Es ist ja in der letzten Zeit nicht weniger geworden zu dem Thema, sondern ich glaube eher mehr. Wir werden auch bei Bedarf, und das liegt dann an Ihnen, gerne ab 14.15 Uhr, also in 45 Minuten, die Runde öffnen, dass Sie auch Ihre Fragen stellen können. Machen Sie sich also schon mal Gedanken darüber, was Sie interessiert, oder lassen Sie sich durch die Diskussion anregen. Kommen wir zu der Runde, die hier sitzt. Ich freue mich sehr, gleich links neben mir Andrea Vosshoff begrüßen zu dürfen. Sie wurde am 19. Dezember 2013, also vor etwas mehr als einem Jahr, als Nachfolgerin von Peter Schaar zur Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit oder kurz zur Bundesdatenschutzbeauftragten gewählt. Noch sind Sie in der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt, Frau Vosshoff. Ich hoffe, wir können das heute ändern. Herzlichen Glückwunsch. Nicht herzlichen Glückwunsch, ist gut. Auch das zum Amt, um die Kurve zu kriegen. Und herzlich willkommen, Frau Vosshoff. Auch vielleicht freuen Sie sich, dass Sie hier ist, und begrüßen Sie. Dankeschön. Ich begrüße neben ihr Peter Hüstings aus den Niederlanden. Er hat mehr Erfahrung in diesem Amt, denn er war bis Dezember vergangenen Jahres über 10 Jahre lang europäischer Datenschutzbeauftragter. Herr Hüstings versteht Deutsch, wie ich glaube, jeder Niederländer versteht Deutsch, hat aber zur Sicherheit eine Übersetzung im Ohr und wird auch auf Englisch gleich antworten. Das heißt, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Englisch haben und ihn verstehen wollen, draußen gibt es dann auch für Sie Geräte fürs Ohr. Der dritte in der Runde, rechts von mir, herzlich willkommen. Und der dritte in der Runde, Thomas Jatzombek, der Rheinländer aus Düsseldorf, sitzt seit 2009 für die CDU im Deutschen Bundestag, ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Digitale Agenda der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ist auch Mitglied im gleichnamigen Ausschuss. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Jatzombek.
Vielen Dank.
Ja, wenn wir vor 4 Jahren oder meinetwegen auch vor 3 Jahren in einer solchen Runde zu diesem Thema zusammengesessen hätten, dann hätten wir sicher sehr viel über E-Mail-Verschlüsselung, über Passwortsicherheit, Datenschutz beim Online-Einkauf, Datenspionage in Unternehmen oder Online-Banking diskutiert. Das können wir sicher heute auch noch, da diese Themen vielleicht auch in Klammern leider immer noch sehr aktuell sind. Aber seit den Enthüllungen durch Edward Snowden, den Möglichkeiten, die Big Data bietet, und dem allgegenwärtigen Smartphone, was hoffentlich auf der Bühne bei den Leuten hier ausgeschaltet ist, weil es sonst Interferenzen mit dem Funksystem gibt, scheint die Datenschutzwelt noch viel komplizierter geworden zu sein. Frau Vosshoff, bereuen Sie es eigentlich schon, dass Sie das Amt vor einem Jahr angetreten haben, weil es so komplex geworden ist? Oder macht das jetzt mit diesen Themen erst so richtig Spaß?
Also ich bereue es nicht, trotz aller Kritik, die ich so manches Mal in der Öffentlichkeit erfahre. Es war sicherlich etwas ungewöhnlich, eine Bundestagsabgeordnete mit diesem Amt zu betrauen. Das ist zugestandenermaßen richtig, aber ich bereue es auch deshalb nicht, weil eine Einstiegsfrage für mich zur Entscheidung, ob ich das Amt übernehme, war, warum wir eigentlich auf der Bundestagsebene vergleichsweise wenig diese Themenstellungen auf der Agenda gehabt haben, wenn dann im federführenden Ausschuss, aber nicht bezogen auf die Gesamtentwicklung in der digitalen Welt. Das war ein Grund für mich, mich für dieses Amt zu entscheiden, und ich habe es bis heute nicht bereut. Sie haben es erwähnt, ich sage immer, der Datenschutz ist eine Großbaustelle in der digitalen Welt. In Berlin ist es immer etwas schwierig, den Begriff Großbaustelle zu verwenden, weil der hier mit bestimmten Assoziationen verbunden ist. Deshalb kann man auch sagen, mindestens eine enorme Herausforderung.
Sie haben es erwähnt, die Kritik an Ihrer Arbeit im ersten Jahr war ja zum Teil wirklich heftig. Also ich habe nur 3 Begriffe rausgesucht. Unsichtbar, desaströs, ungeeignet sind nur einige Vokabeln. Manche habe ich jetzt gerade zuletzt gelesen, behauptet, das Amt sei abgeschafft worden. Treffen Sie jetzt eigentlich unabhängig mal vom Amt solche Aussagen auch persönlich? Und was setzen Sie da Ihren Kritikern entgegen?
Also natürlich, wenn man das liest, steckt man das nicht einfach weg. Aber man versucht es in der Sache zu analysieren. Und da darf ich einfach auch mal dafür werben. Ich bin auf eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt Und ich war noch nicht im Amt, da gab es schon die Kritik, die Datenschutzbeauftragte muss lauter werden. Ich verstehe es insofern, als dass die Themen des Datenschutzes ja mehr als evident sind im Moment. Das ist vollkommen richtig. Gleichwohl denke ich auch, darf jemand wie ich für sich in Anspruch nehmen, dass man sagt, ich lerne nicht nur das Haus kennen, sondern auch das Aufgabenvolumen in der vollen Dimension. Ich erlaube mir an der Stelle auch mal darauf hinzuweisen, das ist auch etwas gewesen, was mich am Anfang eher etwas irritiert und auch meine kritische Haltung zur Frage, kann dieses Haus eigentlich effektiv kontrollieren, was im Übrigen zusammen mit Datenschutz sehr wichtig ist. Die Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja zuständig, neben der Beratung des Bundestages, der Bundesregierung und der Öffentlichkeit eben auch für die Kontrollen, die ich nicht unwichtig finde, nicht als Schwerpunkt herausstellen wollte, aber zum Beispiel für über 300 Jobcenter in Deutschland, für die Bundesbehörden mit 400 Geschäftsbereichen, nachgeordneten, alle Sicherheitsbehörden, die wir haben und im TK-Bereich für 3000 TK-Unternehmen und 1500 Postdienstleister. Und dann habe ich gesagt, und wie viele Mitarbeiter sind in dem Haus? 87. Und da habe ich die Frage gestellt, wie soll das eigentlich funktionieren? Also, die Kritik trifft natürlich schon, keine Frage, auch solche Begrifflichkeiten, aber ich versuche sie einzuordnen in dem, was berechtigt ist und was nicht. Und da meine ich, und das ist sicherlich nachvollziehbar, dass durch die enorme Arbeit auch meines Vorgängers natürlich auch Messlatten gesetzt werden. Aber die Amtszeit ist 5 Jahre und ich denke, die sollte man mir ein Stück weit auch geben an der Stelle. Und Sie wissen vielleicht auch, im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber, und das war eines meiner Wünsche bei meiner Antrittsrede im Februar letzten Jahres, dass ich gesagt habe, ein wichtiger Aspekt für diese Behörde ist, dass sie endlich völlig unabhängig wird, den Vorgaben des EuGHs sozusagen nachgekommen wird. Und das ist ja zum Jahresende auch geschehen. Insofern freue ich mich, dass in Punkt 1 auch meiner Wünsche schon umgesetzt wurde.
Alles klar. Sie haben gesagt, eben, Sie haben das Gefühl, es sind zu wenig Mitarbeiter. Wird es denn da mehr geben? Also haben Sie,
ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich stelle die These auf, dass bei dieser Struktur des Hauses Datenschutzaufsicht der von mir sozusagen zugeordneten Einrichtungen nicht genüge getan werden kann. Das ist ein Entwicklungsprozess, der hat sich beschleunigt in den vergangenen Jahren durch die digitale Entwicklung. Aber wenn Sie mal alleine nachvollziehen, was zum Beispiel seit 9/11 sozusagen, den weiteren Terrorangriffen seit dem Jahr 2001 an Sicherheitsmaßnahmen, Gesetze entwickelt wurden, bei denen es immer auch um die elektronische Erfassung von personenbezogenen Daten geht, und wie sich das Haus in dieser Weise personell weiterentwickelt hat, um hier auch eine effiziente Kontrolle durchzuführen, dann sage ich, das ist nicht miteinander stimmig und im Einklang. Und deshalb ist das nicht nur ein Gefühl, sondern es ist so, dass eine funktionsfähige Kontrolle, wie wir sie uns in der digitalen Welt wünschen würden und wie sie auch notwendig ist, in dem Maße nicht umgesetzt wird. Und deshalb hat mich mal jemand kritisiert, ich würde nur in eigenen Angelegenheiten argumentieren. Ich sage, das sind nicht eigene Angelegenheiten, sondern zum Schutz der Persönlichkeitsrechte in der digitalen Welt gehört auch eine effiziente Kontrolle.
Herr Hüstings, Sie waren ja, ich habe es eben gesagt, jetzt schon 10 Jahre in einem solchen Amt. Wie ist da Ihre Erfahrung? Muss man da manchmal wirklich laut, nervend sein, um auf sein Anliegen hinzuweisen? Oder ist die ruhigere Arbeit im Hintergrund die viel effektivere?
Just a word to explain English. I think Ben Scott explained it this morning. But to add, English was our working language in Brussels. All the keywords here are in my mind in English, so let's not spend too much time on translation, and that's why English works best. I've done this work 10, 11 years in Brussels on the EU level, but before that 12 years in the Netherlands, and of course that was a different experience. But when I came to Brussels, there was a regulation, there was an appointment, but there was nothing else. So you have to start building. And after 10 years, it's functioning. But it doesn't work by shouting from the rooftops. So you need to be able to, I used to say, you need to bang the tables a few times, not too often. And soft speaking is sometimes more effective than loud speaking. So I have used strong language a number of times, and that's noticed. So you need to be able to work the hallways of Parliament, of the Council, and the capitals. But let me say that data protection is not just a German issue. It's a European-wide issue. In fact, a few days ago, we've seen an American president mentioning it in the State of the Union, and a few days before that, a special speech on privacy and data protection, where he set out more detail. Now, that has not happened recently. I remember Angela Merkel holding her handy, but so this is a subject which now has touched the tops of government. And we know that the subject is no longer in a corner. It's connected to everything. Ben Scott mentioned it this morning as well. So the internet is everywhere. And if privacy, data protection, freedom have to be protected as a reality in that new environment, we have to work very hard. So innovation, reinforcement, empowerment, broad scope, these are the keywords I would use. And as to this question, we note both, but we'll come to that. It's not just encryption or laws. We need both in a good dosis.
We'll come to that.
Yes.
That's right, yeah. Herr Jatzombek, die Frau Vosshoff hat es eben erwähnt, die Anschläge vom 11. September 2001, die haben ja einen erheblichen Einfluss gehabt auf Sicherheit und wie man mit Sicherheit umgeht. Sie haben es gab eine ganze Menge neue Sicherheitsgesetze. Jetzt hatten wir vor 2 Wochen auch wieder einen Anschlag in Frankreich. Und wieder passiert etwas, was man dann häufig feststellt. Es tut sich ein gewisser Aktivismus zeigen. Es werden Dinge vielleicht wieder nach oben geholt, wo man gedacht hat, haben wir vielleicht schon überwunden. In diesem Fall das Thema Vorratsdatenspeicherung. Es scheint so, dass die Angst der Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen genutzt wird, um die Sicherheitsgesetze möglicherweise zu verschärfen und damit vielleicht den Datenschutz in den Hintergrund zu drängen. Mir ist vom Montag von einer Talkshow ein Satz im Kopf geblieben. Da hat eine Frau auf der Straße gesagt, die man befragt hat, wie sie denn jetzt damit umgeht und wie es mit Vorratsdatenspeicherung ist. Die hat den einfachen Satz gesagt, lieber gläsern als tot. Dem kann man ja nicht grundsätzlich widersprechen, weil tot ist dann schon was Endgültiges, aber ist das denn der Preis, den der Staatsbürger zahlen muss, um vor Terrorangriffen geschützt zu werden? Oder ist das etwas, was Ihnen die Haare zu Berge stehen lässt?
Ich glaube, die Frage ist ja, wie man es macht. Aber insgesamt beobachten wir in einer Demokratie, dass immer Meinungsfindung nichts Statisches ist, sondern ein Stück weit hin und her pendelt. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre waren sehr stark geprägt, auch durch die Enthüllungen von Edward Snowden, dass das Pendel in die Richtung gegangen ist, möglichst wenig Daten zu speichern. Von der staatlichen Seite aus, im Übrigen von der privaten, unternehmerischen, ist ja das exakte Gegenteil passiert. Und ich glaube, mit den Anschlägen, die wir jetzt gesehen haben, geht das wieder ein Stück zurück. Und ich glaube, für mich persönlich ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, man macht eine Vorratsdatenspeicherung. Aber dann muss man schon trennen zwischen Verbindungsdaten und Standortdaten. Dann muss man sich überlegen, wie lange darf sowas laufen. Also ich gehe absolut d'accord mit dem, was der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Der kritisiert hat, viel zu lang. Also ich glaube, da reden wir lieber über 4 Wochen als über 24 Monate. Die Frage ist, wie kann man die Daten möglichst gut verschlüsseln und absichern, was ja auch beim BGH-Urteil Punkt gewesen ist, beim Bundesverfassungsgericht. Und dafür muss man halt entsprechende Lösungen finden. Und wir sehen auf der anderen Seite allerdings auch, dass das, was Datenschutz in der Vergangenheit ausgemacht hat, und damit gehe ich jetzt ein Stück ein auf das, was vorhin gesagt wurde, dass sich das in den letzten 10 bis 15 Jahren schon sehr radikal verändert hat. Denn dieser Ansatz der Datensparsamkeit, mit dem man vor 15, also das Ziel ist ja Schützen der Privatsphäre und nicht Schützen von Daten. So, und um die Privatsphäre zu schützen, hat man vor 15 Jahren noch geglaubt, wenn wir möglichst wenig von Menschen speichern, kann mit den Daten auch kein Schindluder passieren, die können nicht verloren gehen. Das war damals auch eine sehr plausible Annahme. Dadurch, dass Sie heute alle Smartphones haben und Computer und Cloud-Services nutzen, ist es einfach so, dass jeder Mensch, ohne dass der Staat es tut, jeder Mensch selbst unvorstellbare Datenmengen produziert. Tag für Tag, extrem sensible Datenmengen auch. Und diesen Geist kriegt man nicht mehr in die Flasche zurückgedreht. Also das Thema Datensparsamkeit ist einfach vollkommen ungeeignet, weil es gibt keine Datensparsamkeit heute mehr. Ich könnte höchstens noch sagen, an einzelnen Punkten. Aber insgesamt wird es so sein, dass Daten immer, immer, immer mehr werden. Und deshalb ist Datensicherheit der neue Datenschutz. Denn die Daten, die von den Menschen durch eigene Entscheidung generiert werden, die müssen wir gut schützen. Da haben wir große Defizite, wie ich finde, derzeit.
Bevor wir darauf kommen, in der Tat, vielleicht noch mal einmal kurz zurück zum Thema Vorratsdatenspeicherung, Herr Hüstings. Ich weiß nicht, da haben Sie als europäischer Datenschutzbeauftragter vielleicht einen Blick drauf gehabt. In Frankreich gibt es ja die Vorratsdatenspeicherung seit 2006 schon. Jetzt haben wir nach den Anschlägen von Paris gesehen, man wusste eigentlich schon ganz schön viel über die Täter. Man wusste, dass sie zum Ausbilden nach, ich glaube, Syrien geflogen sind. Man wusste, dass sie im Gefängnis sich ausgetauscht haben mit anderen, dass sie radikalisiert sind. Aber am Ende hat man die Anschläge doch nicht verhindern können. Sie sind doch passiert. Also ist das vielleicht ein Irrglaube, dass man glaubt, wenn man möglichst viele Daten sammelt, dass man damit Terrorismus, Terroranschläge verhindern kann? Oder aber vielleicht provokativer gefragt, heute hat Sascha Lobo, den zumindest alle hier im Raum, die aus Deutschland kommen, glaube ich, kennen, bei Spiegel Online geschrieben, die Frage, ist die Politik auf das Versprechen der Überwachungssoftwarehersteller hereingefallen, dass es eine technische Lösung gibt für das Problem Terrorismus?
Ja. I think there is a dimension of sort of a political reflex that we need to show determination, we need to be in control, and so we're going to build databases. But having databases is not going to solve. You need people who analyze work, who take measures. And indeed, that is also a problem with respect to the data retention, Vorratsdatenspeicherung. And I've always been intrigued by the fact that it's obvious that data on telephones, on internet, on surfing are relevant in the context of lots of crime. But it's not so clear that to use that information at the right moment, you need to be collecting proactively data about everyone all of the time. And that is the point which the European Court of Justice has criticized most of all. It's the wide scale, indiscriminate for longer periods of time. So the challenge is to bring focus, selectivity, and in fact also then the reason why to the table. So what is the reason why this is so relevant? And how could we use that? Is there a period where all providers have the information anyway, and a few don't have it because their business model doesn't require anything? Well, then the problem is that we have to make sure that for a few weeks or months everything is retained, but then selected afterwards. What's the issue? Is the issue that you want to be able to go back 5 years in time in cases of unpredictable networks? Well, that's a difficult question. But does it justify collecting data from everyone all the time? So rather than a knee-jerk reaction, just a reflex, oh, we need to do this, or we cannot do without, I would like to see much more creative thinking about combinations of targeted approaches. I'm speaking about crime and also terrorism. I'm open for the idea that in the life of Paris, there is a category of people we want to be watching very closely. That costs an awful lot of time and manpower. And more data are going to distract those people from what they need to be doing. And then we need very good safeguards. We need much more transparency around what is happening. We need also, yes, security, but don't say that the citizens could not use their security because the services need to be following them all the time. So we need to sort of sift out the real argument, and the Court of Justice in Luxembourg has set a very high bar, the Karlsruhe Court, by the same token, and it is not going to only affect data retention, but something like airline passenger data. That's another thing. We need to not follow those who go to the Middle East to fight. No, no, we need to know all from everybody all the time. That is, I think, a mistake. And then we say, and the boats, and the trains, and the ferries, come on, let's get real. Let's bring more focus. And the focus is close to proportionality, is exactly what we need to have. And we need to be more agile in going from A to B. Where the information is in A, it should be shared with B when there is a good reason. So, realism, let's get real. Let's go down to effects much better than go to reflexes, which are automatic.
Frau Frosshoff, let's get real.
Ja, ich würde es gerne noch insofern ergänzen wollen, weil ich ja nun auch gerade mit dem Thema zu Beginn meiner Amtszeit ja nun nachhaltig konfrontiert wurde, weil ich als Abgeordnete im Jahr 2008 auch für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt habe. Herr Hüstings hat es schon sehr eindrucksvoll gesagt und ich will meinen Bogen etwas größer fassen. Ich habe so zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, gibt es für Datenschutzbaustellen? Und da ist das Thema Freiheit und Sicherheitsinteressen eine Datenschutzbaustelle. Also die Freiheit des Einzelnen, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen und dann die Frage, was dürfen Sicherheitsbehörden? Das ist eine große Baustelle, die wir auch in vielen anderen Bereichen, Stichwort Snowden, ja auch weiter ausführen können. Und da hat, glaube ich, wenn man mal die Zeit zurückdreht, die Richtlinie der Europäischen Union stammt aus dem Jahre 2006, dann hat der Bundestag 2008 mit Mehrheit die Vorratsdaten. Wir sind heute im Jahre 2015 und wir wissen heute aufgrund der technischen Entwicklung, Big Data, die Stichworte haben Sie genannt, wie gnadenlos gefährdet die Persönlichkeitsrechte sind. Und deshalb hat der Europäische Gerichtshof, wie ich finde, in seinem Urteil zu Recht darauf auch nochmal sozusagen mit den Vorgaben hingewiesen. Und sowohl das Verfassungsgericht als auch der EuGH haben sie ja nicht in Gänze verworfen, eine Vorratsspeicherung von Daten. Aber, und da bitte ich alle diejenigen, die dies heute wieder diskutieren, doch das Urteil dann nochmal sehr intensiv zu studieren, weil die strengsten Auflagen, die zu Recht zugunsten des Persönlichkeitsrechts dort aufgemacht wurden, das ist jetzt heute auch meine Meinung aus dieser Erkenntnis heraus, lassen, glaube ich, die Ziele, die die Sicherheitsbehörden damit vor Augen haben, gar nicht mehr realisieren. Und deshalb meine ich, dass man sie heute in diesem Maß unter den Vorgaben des EuGH auch nicht mehr befürworten sollte an der Stelle, weil die Vorgaben des EuGH so groß sind und demzufolge sozusagen der Effekt, der damit erreicht werden kann, glaube ich, auch nicht in dem Maße erzielt wird. Aber das Spannungsfeld haben Sie in dem Bereich immer an der Stelle. Und wenn wir bei der Konrad-Adenauer-Stiftung sind, dann finde ich, steht über all diesen Problemfeldern sozusagen immer auch die Frage, was verstehen wir denn unter Schutz der Persönlichkeitsrecht, das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Ich würde viel weitergehen. Das war eines der ersten Dinge, die ich auch von dem Kollegen Hüstings gelernt habe, weil er sie mal in sehr fantastisch kluger Weise sozusagen auch dargestellt hat, dass es damit ja auch um das Werteverständnis geht. Und wir sind hier bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Union propagiert sehr stark das christliche Menschenbild. Und deshalb müssen wir, glaube ich, diese Themenstellung in allen Bereichen immer auch unter diesem Aspekt sehen. Datenschutz ist ein sehr sachlicher Begriff. Dahinter steckt Persönlichkeit, dahinter steckt Mensch. Und dahinter steckt sozusagen auch ein Menschenbild, ein Werteverständnis, das wir bei solchen Diskussionen, glaube ich, nie ganz aus den Augen verlieren sollten.
Jetzt haben Sie ja in Anführungsstrichen Glück, weil Sie nicht mehr im Bundestag sind und wenn es jetzt darum geht, wieder über Vorratsdatenspeicherung zu reden, Sie sind aber da natürlich noch gefragt im Bundestag, wenn Sie diesen ethischen Aspekt jetzt hören und die ganze Diskussion betrachten über die letzten Jahre und natürlich auch die Veränderung, die Herr Hüstings eben beschrieben hat mit dem, wie ich finde, dann einfach einen praktischen Hinweis, let's get real, also schaut es euch da mal wirklich an, wie ist die Situation. Ich habe auf die Webseite der Bundesdatenschutzbeauftragten geschaut und da steht der Satz, wer die Sammlung, Auswertung und Weitergabe von Daten zu seiner Person durch die verschiedensten Stellen in Staat und Wirtschaft nicht mehr nachverfolgen kann, verliert die Kontrolle darüber und damit auch einen Teil seiner Selbstständigkeit und Mündigkeit. Die Betroffenen müssen deswegen in die Lage versetzt werden, auch angesichts neuer Bedrohungsszenarien ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen. Wenn wir jetzt mal die Wirtschaft außen vor lassen, Herr Zornbeck, ist dann nicht das Recht auf informationale Selbstbestimmung längst abgeschafft in Zeiten des allgegenwärtigen Abhörens? Jeder tauscht auch mit einem, also Deutschland darf zwar nicht im eigenen Land abhören, aber man hört dann machen das die Amerikaner, die geben dann den Deutschen diese Daten, die sie selber aber hier nicht abhören dürfen. Andersrum machen die Deutschen das in den USA und dann tauscht man Daten aus, nachverfolgen kann es keiner wirklich. Also ist das nicht längst ausgehöhlt, dieses Recht?
Also nach dieser Definition ist das sowas von ausgehöhlt und das liegt aber nicht an den Staaten. Also überlegen Sie sich doch nur mal, was Google von Ihnen speichert, von einem Monat. Also ganz im Ernst, ich biete sofort an, alle meine Anruf- und SMS- und E-Mail-Daten gegen im Tausch gegen das, was bei Google Maps an Standortdaten gespeichert ist und insbesondere über Suchanfragen gespeichert ist, wo sich ja mein ganzes Leben, meine Leidenschaften, private Dinge, berufliche Dinge, alles drin wiederfindet. Also dieses Ziel ist einfach vollkommen unrealistisch. Und diese Trennung zu glauben, es werden alle Daten von jedem erhoben, bis ins allerintimste Fitzelchen und gespeichert und weiterverwertet und 47 Mal im amerikanischen Raum umgewalzt und wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, denn das Datenschutzrecht hat ja einen ganz entscheidenden Fehler. Alles ist machbar, wenn Sie nur einmal Yes klicken. Ja? Und ich kenne Leute, die sagen, wenn mein iPhone was von mir will, das kann alles von mir haben. Das sind Aussagen, die ich höre. Ja? Sind wir ja mal froh, dass da keine physischen Dinge mit verbunden sind. Und In diesem Szenario allen Ernstes zu glauben, dass der Staat jetzt das Kernproblem ist, nein, der Staat ist höchstens das Kernproblem, wenn er halt so wie die NSA Mechanismen hat, das, was Menschen selber abspeichern oder Dritte erheben, für sich nutzbar zu machen. Das ist die große Gefahr. Und wenn man das liest, was Snowden halt eben geschrieben hat oder an Dokumenten mitgebracht hat, dann wird das eben offensichtlich. So, und wenn wir auf die Vorratsdatenspeicherung nochmal kommen, dann ist ja eine Datenspeicherung ist ja kein Wert. Und ob man sie speichert oder nicht, keine Entscheidung über Werte. Sondern die Frage ist ja, was passiert damit? Und jetzt ist es so, dass Sie im Prinzip nur sagen können, was kann die Kritik einer Datenspeicherung sein? Es können zwei Dinge sein. Entweder, dass Sie halt sagen, der Staat sagt mir zwar heute, nur mit richterlichem Beschluss und nur, wenn wirklich ein Anlass vorliegt und ansonsten ist das Ding in einem Safe, wo niemals mehr einer reinguckt und der sich automatisch löscht. Können Sie sagen, ich vertraue dem Staat nicht, weil er hat vielleicht dann, irgendwie kommt er dann nächste Woche noch auf die Idee, für andere Zwecke da reinzugucken und dann noch für dritte Zwecke und vierte und fünfte und während den Anfängen. Oder Sie sagen, das haben übrigens beide Urteile gesagt, der Safe ist gar nicht sicher. Der Staat speichert es nicht selbst, sondern es machen Unternehmen und die Mechanismen, mit denen er gespeichert wird, sind nicht sicher und da können Dritte darauf zugreifen. Und da muss man sich vielleicht überlegen, ob man die Diskussion statt über Werte nicht an diesen zwei Punkten entlang führt und sagt, kann man dann, wenn man wirklich sowas einführen möchte, denn ich verstehe ja den Nutzen, wir reden ja jetzt hier erstmal über Metadaten und nicht über Inhaltedaten. Ich finde es vollkommen unerhört, wenn der Staat im Übrigen Inhaltedaten reinguckt, was im Übrigen die Amis ja machen, was ich sehr schwierig finde. Aber wenn Sie nur über Metadaten reden, dann ist das sicher geeignet, um Netzwerke aufzutun. Und wenn Sie diese Netzwerke enttarnen wollen, terroristische Netzwerke, mag das ein probates Mittel sein. Aber man muss dann halt auch Antworten auf diese Punkte finden. Das heißt, wie kann ich das so speichern, dass es wirklich zumindest in die Nähe von Sicherheit kommt, was in der Vergangenheit nicht der Fall war? Und wie kann ich wirklich mit den Menschen in diesem Land eine Lösung finden, dass sie darauf vertrauen können, dass damit kein Schindluder getrieben wird von staatlicher Seite? Und da scheint es offensichtlich ein Vertrauensdefizit zu geben.
Das wollte ich gerade sagen, Herr Hössings, ist das Problem? Also reden wir, die Technik, die Möglichkeiten der Technik sind das eine. Der Bürger vertraut dem Staat nicht mehr. Der Bürger vertraut eher Google oder Amazon oder Facebook, weil er das Gefühl hat, er bekommt auch irgendeine unmittelbare Leistung dafür, ob die nun gut ist oder nicht, ist Geschmackssache. Aber haben wir nicht dann ein grundsätzliches Problem, der Bürger vertraut dem Staat nicht mehr und müssen eigentlich bei all diesen Themen ganz woanders ansetzen und es ist ein viel, viel größeres, eine viel, viel größere Herausforderung, als wir glauben?
That is certainly ironic, because Edward Snowden's revelations were not only about the NSA, were not only about similar services of a range of nations, but also about a digital ecosystem, as it's called, where monitoring and surveillance has become the default position. And all the users happying, agreeing, yes, 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 I want this. Are they really aware of all this? I doubt it. But in any case, the Googles, the Facebooks, and the likes have made monitoring of every detail of personal life their business case, and that is the main source of their value. Now, none of the constitutions of, not of Germany, not of France, England, the Netherlands, Belgium, has been changed. So confidentiality is the central principle of communication. But when you want to be part of the Facebook club, you need to accept that everything you store becomes Facebook's property, mm-hmm. that everything can be used, unless you can find the button somewhere to undo it, to some extent. So there is, this morning a point was made, it's about power. Yes, There's been a remarkably successful shift of power on the internet where very powerful companies have been able to make people happy with something they would hate if they would realize what is happening in fact. Therefore, I think we are in this digitization in front of more relevance for data protection than ever. And let me add, this is not an outdated concept. In 2009, when the European Union entered into the so-called post-Lisbon era, this is jargon for a new constitutional institutional framework with a Charter of Fundamental Rights. When the Charter was adopted in 2000, it had a new statement of fundamental rights, the right to privacy as the traditional concept, and the right to the protection of personal data as something in addition. This was not just not double, it was meant to allow a more proactive approach, a structural approach of the big challenges of the information society. And so the data protection review we are seeing in Brussels at EU scale is a real effort to provide the essential elements to correct the shift of balance, make sure that citizens, consumers, patients, whoever they are, employees, have stronger rights which can be exercised across borders, that organizations, companies, governments, hospitals, all have stronger responsibilities, and there will be more incentives, positive and negative, that the rules will apply in a scope which is meaningful, that also the big players will pay attention. So that's the background. Stronger rights, stronger responsibilities to correct what is really happening. So if there is a lack of trust in government, well, that's a cultural thing, I think in institutions in general. But is it well informed? No. If my experience is, if you give the details, this is your telephone, what happens next? People don't know. And if you tell them, they say, "Whoa, that's really, that's strange. I don't like that. How could I undo this?" Well, it's not so easy nowadays. So the real thing is, it's delivering realistic data protection. Mind you, it's not informational self-determination. I like that as a goal, but maybe not as a right, from my point of view. But you need to deliver real protection in practice, make sure organizations much more accountable. And in Brussels, the discussions go very close to an outcome, I would say, in the course of this year. And it will be immensely important also for the realities in Germany and in all other member states.
Ich habe es richtig verstanden. Sie haben gesagt, die europäische Datenschutzverordnung wird, ja, Klammer auf, endlich, Klammer zu, dieses Jahr kommen.
I would say yes. Everything suggests that this will happen. Now it's January, so we have still 11 months to go.
Noch lange Zeit, das stimmt, ja. Aber sie wird kommen, das ist ja schon mal, ja. Ich will kein neues Fass aufmachen, wieder mit einem neuen Begriff, aber wenn wir jetzt über die europäische Datenschutzverordnung sprechen, wenn sie kommt, kommen wird, kommen soll, vielleicht nicht zu lange über das Thema jetzt reden, aber welchen Einfluss hat das dann zum Beispiel auch auf das Freihandelsabkommen TTIP? Wird man da Dinge ändern müssen? Wird man da Dinge anpassen müssen? Muss man es überdenken? Oder geht das alles Hand in Hand miteinander? Geht an Sie beide. Sie schütteln schon den Kopf, Herr Hüstings. Sie,
yeah, schütteln auch den Kopf. Just a quick reaction.
Genau.
Data protection is not part of the TTIP discussions. Period. Digital services is, so there is an interface. But data protection is not. In other words, when the regulation is adopted, and the same goes for the Obama proposals, and they are adopted, I hope that's the case, they will have no immediate effect on TTIP, but they will simply ensure protection in the context of digital services. That's the short answer.
Darf ich's ergänzen, neben den Ausführungen? Die Datenschutzgrundverordnung hat ja Bestandteile, Elemente, über die man im Einzelnen streiten kann, aber wenn sie verabschiedet wird, gibt sie auch ein starkes Signal, weil Europa einen einheitlichen Datenschutzrahmen hat und jedes Unternehmen, egal wo es sitzt, den europäischen Markt bewirbt, Stichwort Marktortprinzip, sich dem europäischen Datenschutzrecht unterwirft. Das finde ich ist unter anderem ein ganz wichtiges Signal, auch zusätzlich. Und ich gerade mit Blick auf die Diskussion und das unterschiedliche Datenschutzverständnis der USA und auch europäisch oder auch deutsch. Ich glaube, es ist ein starkes Signal, ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht, was auch durchaus, ich habe es mal gesagt, ja vielleicht auch ein Exportschlager, jedenfalls ein Richtungszeig sein kann. Und wie immer bei dem Marktortprinzip wird das auch, weil es wirtschaftliche Effekte dann auch für die Unternehmen hat, glaube ich auch ein Stück weit richtungsweisend sein an der Stelle. Bei aller Schwierigkeit und Problematik im Detail, aber das, finde ich, ist etwas, was diese Datenschutzgrundverordnung auch so wichtig macht und so entscheidend macht. Ich will noch mal auf das eingehen, was der Herr Jatzombek vorhin gesagt hat, dass in Anbetracht der Entwicklung solche Vorgaben des Datenschutzrechts doch längst überholt seien. Ja, das ist sicherlich richtig, das heißt aber nicht, dass sie deshalb falsch sind. Also ich riskiere hier mal die kühne These, dass ich sage, der Datenschutz und alle Datenschützer und alles das, was wir in dieser Frage auch fordern, wollen die digitale Entwicklung und die Möglichkeiten auch von Big Data nicht verhindern. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, sozusagen ausgehend von dem Verständnis des Persönlichkeits, es zu gestalten. Und da muss auch erlaubt sein, deshalb die kühne These zu sagen, es ist auch nicht alles, muss auch nicht alles technisch möglich sein, weil es oder rechtlich möglich gemacht werden, weil es technisch möglich ist. Und die kühne These wage ich mal. Das kann ja vielleicht auch zu Diskussionen führen.
Ja, er zuckt ja auch schon und ich will das verbinden vielleicht auch mit einer Frage. Sie haben mal auch hier bei der Adenauer Stiftung und dem Adenauer Haus, glaube ich, gesagt vor einem halben Jahr, Innovationen für Europa müssen im Mittelpunkt stehen, Datenpolitik muss insbesondere angesichts der Verhandlungen zur EU-Datenschutzverordnung Fortschritt ermöglichen und darf diesen nicht bremsen. Wie hoch ist denn die wirtschaftliche Bedeutung dieser Datenschutzverordnung oder wie ist sie zu bewerten? Haben wir mehr Vorteile durch die Standards, wie es ja auch Frau Vosshoff auch eben gesagt hat, also Exportschlager deutscher Datenschutz oder steht der Datenschutz Innovationen im Wege?
Datenschutz ist in keiner Weise für Konsumenten heute ein Entscheidungskriterium. Häufig ist für Konsumenten auch überhaupt nicht erkennbar, welche Datenschutzstandards sich hinter welchen Produkten verbergen. Wenn Sie sich überlegen, eine Messaging-App zu installieren, einen Cloud-Anbieter zu nehmen, einen E-Mail-Anbieter, ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum genau sagen kann, erstens, welche Datenschutzstandards da eingehalten werden und zweitens, welche Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das ist ein ganz zentrales Problem, das wir lösen müssen, an dem ich auch im Übrigen arbeite. Die Frage, die wir mit der europäischen Datenschutzverordnung haben, ist, worauf baut das auf? Werden damit Ziele verfolgt, die heute eigentlich noch sinnvoll sind? Und die Antwort ist nein. Das deutsche Datenschutzrecht ist hoffnungslos veraltet. Das entstammt aus den 80er Jahren. Es ist vor der Internet-Ära. Und es liefert nicht die Antworten, die wir heute brauchen. Und wir haben es verpasst, in den letzten Jahren unser Datenschutzrecht an die Anfordernisse dieser digitalen Transformation anzupassen. Man hat ja fast den Eindruck, das Datenschutzrecht verhält sich so wie die Taxifahrer gegenüber Uber oder Nokia gegenüber Apple oder die Hotelbesitzer gegenüber Airbnb. Diese Transformation findet einfach statt, weil die Menschen das wollen. Das ist auch eine Ausprägung von Freiheit. Das ist im Übrigen was Gutes und nichts Schlechtes. Ja, Sie können das ja, einer schüttelt mit dem Kopf, Sie können das ja selber entscheiden, ob Sie diese Dienste nutzen oder nicht. Tatsache ist, nahezu niemand entscheidet aufgrund von Datenschutzkriterien. Es gibt Menschen, die glauben, das würde sich ändern, wenn wir das Thema Industrie 4.0 haben, wenn ein Auto, was 180 km/h fährt, auf einmal in dessen Steuerungsprozesse eingegriffen werden kann. Das ist eine These, die mag plausibel sein, aber es gibt noch keinen empirischen Beleg. Und bis das soweit ist, ist das einfach so, dass wir momentan mit unserem Datenschutzrecht die dominanten Marktteilnehmer schützen. Es ist ein Protektionismus für amerikanische Unternehmen, den wir hier schaffen. Und wenn wir auf der Basis dieses veralteten deutschen Rechts ein europäisches Recht schaffen, was für 10 Jahre Bestand hält, hat das möglicherweise nachhaltige Schäden für unsere gesamte Industrie und Wirtschaft. Und zwar ganz erhebliche, ohne dass es den Kunden schützt. Denn der Kernfehler ist ja der, es gibt ja kein Verbot, sondern Sie können ja alles machen, sobald zugestimmt wird. Jetzt nehmen wir doch mal den Vergleich, Sie haben ein Auto, Sie haben eine Heizung und Sie haben ein iPhone. Und bei dem iPhone kommt alle Nase lang eine Innovation, da müssen Sie heute nicht ständig okay klicken. Das würde dann durch eine neue Regelung vielleicht so sein. Sie würden aber trotzdem, damit Sie Ihr iPhone weiterverwenden können, sagen, ja, ja, ja. Jetzt kommt die Firma Weiland, deutscher Mittelständler, der verkauft Ihnen Heizung. Die Heizung der Zukunft, die wird gucken, was steht in Ihrem Kalender, wann sind Sie wo, sind Sie über Nacht auf Geschäftsreise, sind Sie da, wer aus diesem Haushalt befindet sich gerade wo, über Ortungsdaten des Telefons, wann bewegen Sie sich wohin. Und dann wird diese Heizung so rauf und runter gefahren, dass sie ganz von selbst genau dann Ihr Haus heizt, wenn Sie da sind und aufhört zu heizen, wenn es schon weiß, Sie werden es bald verlassen und nutzt noch die Restwärme aus. Daran arbeitet ja Google mit Nest. Jetzt kommt Herr Weiland auf die Idee und sagt, das machen wir auch, wir konkurrieren. Und jetzt will Ihre neue Weiland-Heizung von Ihnen Zugriff haben auf Ihre Standortdaten, auf Ihre Kalenderdaten, auf alle möglichen Daten in Ihrem Gerät. Und da das ja nicht eine statische Entwicklung ist, sondern da jeden Monat eine Innovation hinzukommt, werden die jeden Monat erneut fragen, dürfen wir jetzt auch noch das und das und das verarbeiten? Würden Sie alle Ihrer Weiland-Heizung das erlauben? Also wir haben den Echtzeittest ja schon mal gemacht. Bei StudiVZ hat man es ausprobiert. Der Datenschützer hat es geschafft, die Firma zu zerschlagen. Das, was das Europäische Parlament bei Google nicht kann, haben sie es erstmal in SchülerVZ, StudiVZ und MeinVZ aufgeteilt. Alles Anweisungen des Datenschutzbeauftragten hier in Berlin. Und im Ergebnis ist die Firma tot gewesen, weil die Hälfte, mehr als die Hälfte der Anwender am Ende nie mehr zugestimmt hat. Und irgendwann sind sie zu Facebook gegangen und haben gesagt, das ist ja viel spannender und innovativer. Und aus all diesen empirischen, das ist ja keine Theorie, das, was wir alles gesehen haben, muss man höllisch aufpassen, dass wir nicht unsere Firmen kaputt machen und der Herr Weiland hinterher doch seine Heizung verkaufen kann, aber entweder verkauft er nur noch den dummen Kessel, wo die Wertschöpfung ganz woanders sein wird und der Kessel austauschbar ist mit Produkten aus China, oder wo es so sein wird, dass der Herr Weiland seine Daten, alle die, über die wir gesprochen haben, doch bekommt, aber nicht, weil der Nutzer bei ihm zustimmt, sondern indem er die bei Apple oder Google kauft, weil der Nutzer dazu gestimmt hat. Und das sind Szenarien, die wir heute schon sehen. Und wenn wir so eine Gesetzgebung machen, schützen wir nicht den Verbraucher, da helfen wir auch keine Grundrechte, sondern das ist einfach dumm, weil wir damit unseren eigenen Mittelstand und unsere Industrie kaputt machen.
Also rheinisch zusammengefasst, und ich bin gespannt, wie das der Dolmetscher jetzt ins Englische übersetzt.
Ja.
Yeah. It is, wie it is, und it could, wie it could.
Das wäre eine sehr fatalistische Haltung. Ja. Und im Übrigen würde ich dazu sagen, haben wir über das Thema der Verschlüsselung ja heute noch überhaupt gar nicht gesprochen. Und das finde ich immer bedauerlich, dass man so viel über Datenschutz redet und über Datenvermeidung, was, wie gesagt, ich glaube, eine Illusion ist, und so wenig über die Verschlüsselung. Und wir werden auch hier heute rausgehen und Sie wissen nicht, wie Ihre E-Mails verschlüsselt sind, Ihre WhatsApp-Nachrichten, Ihre Telefonate. Ich habe gestern meiner Mutter ein neues IP-Telefon eingerichtet und dann habe ich mich gefragt, sind denn jetzt eigentlich die Telefonate verschlüsselt oder nicht? Und nach welchem Standard eigentlich? Deutsches Produkt schon drauf, made in Germany, kommt sogar aus meinem Wahlkreis Düsseldorf. Tolle Sache, also ohne Firmenwerbung zu machen. Aber die Firma, die IP-Telefon kommt auch aus Düsseldorf, ja? So, aber es ist mir nicht gelungen, obwohl ich glaube, dass ich schon eigentlich ganz gut in IT-Sachen unterwegs bin, herauszufinden, ist es verschlüsselt und nach welchem Standard? Und das ist ein ganz zentrales Problem, was wir jetzt sehr konkret mal lösen müssen.
Glaube ich, können wir hier heute nicht lösen. Ich glaube, es wird auch sehr technisch, aber in der Tat, ja, das haben Sie gespickt, hätten Sie auf meinem Zettel, steht ja genau.
Doch einmal
ich rede jetzt einfach weiter. Weil wir
dann heißt das immer, wir reden stundenlang über juristische Fragen. Bei dieser ganzen Debatte über den Euro, da haben wir finanztechnische Begriffe gehört. Ja, die, also selbst Andreas Nick ist hier Wirtschaftswissenschaftsprofessor. Ich glaube, selbst er hat noch nicht alle von diesen Begriffen. Doch, er schon. Aber alle anderen nicht. So, und, aber wenn es einmal auf Technik geht, bei IT heißt es immer, nee, das ist technisch, da können wir nicht drüber reden. Das ist ein Riesenfehler. Wenn wir nicht über die Technik reden, wenn wir glauben, das können immer nur Juristen ausmachen und Technik spielt keine Rolle, verlieren wir das. Wir müssen verdammte Hacke auch mal über Technik reden.
Aber wenn ich immer... Jetzt klatschen Sie alle und dann gehen Sie nach draußen und Ihr Auto springt nicht an. Und dann sagen Sie, verdammt nochmal, warum weiß ich denn jetzt nicht, wie das mit der Batterie ist und der Zündung? Und dann habe ich was gehört, dass ja auch das Benzin irgendwie fließen muss. Und dann sagen Sie sich, ach nee, da gab es doch diesen Verein in München, der sich drum kümmert und dann kommt der gelbe Engel. Also es ist ja eigentlich vergleichbar. Also Sie müssen, wenn Sie ein Auto fahren wollen, nicht wissen, ist jetzt meine ganz persönliche, als Moderator soll ich die ja nicht äußern, aber meine ganz persönliche Meinung, als Autofahrer wollen Sie, dass die Karre läuft und dann gibt es ein paar Nerds, die schrauben auch gerne selber dran rum. Das können die heute kaum noch, weil die Autos ja wahrscheinlich auch so kompliziert geworden sind. Aber an sich soll das Ding eigentlich mal fahren und dann bringe ich es einmal im Jahr zur Inspektion, wenn ich ordentlich das mache und kriege einen Stempel und dann sagt der, wo ich das hinbringe, jetzt ist wieder alles gut und jetzt kommen wir wieder zu dem entscheidenden Wort, dann vertraue ich ihm. Und jetzt bleiben wir mal bei Vertrauen und Verschlüsselung. Sie können den Leuten ja erklären, Frau Vosshoff, vielleicht wie Verschlüsselung funktioniert, aber dann passiert das, was jetzt gerade wieder passiert. Das heißt, Verschlüsselung ja, aber zitieren wir, irgendwo habe ich es hier stehen, was er gesagt hat, den englischen Premierminister, wollen wir wirklich, dass Verschlüsselung so ist, dass wir nicht mehr reingucken können? Und als nächstes sagt Herr Obama, ja, das sehe ich ganz genauso. Gut, bei dem hätten wir es jetzt erwartet. Und vorgestern hat Herr de Maizière das in Frankreich, in Lyon, auch gesagt. Jetzt ist es natürlich immer noch ein Unterschied, ob vielleicht Google oder Facebook oder ein E-Mail-Anbieter meine E-Mails mitliest oder ob es der Staat tut, wenn er ein berechtigtes Interesse hat, um vielleicht Terroranschläge, Kriminalität zu verhindern, vorzubeugen. Aber dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Sagt der normale Bürger dann nicht, warum soll ich denn verschlüsseln, wenn sowieso immer noch eine Hintertür da ist und ich nicht weiß, kann denn nur der Staat mit richterlicher Anordnung, tut er das denn überhaupt? Oder aber können auch andere da reinschauen und sage ich da nicht wieder, ach, ist mir doch eigentlich egal, dann kommt der alte Satz wieder, ich habe doch sowieso nichts zu verbergen. Richtig, würden Sie wahrscheinlich, Satz. Sie haben ja auch alle nichts, der fatale fast nichts Satz. Zu verbergen. Also,
nur eine kurze Anmerkung zum Schluss, was der Herr Jatzombek gesagt hat, also zum einen ein bisschen eine kühne These, dass der Datenschutz StudiVZ ruiniert hat, würde ich mal heftigst bestreiten wollen. Ich will auf die anderen, kann man gleich vielleicht in der geteilt. Diskussion in der Weiterfolge eingehen. Ich glaube, hier ist keiner im Raume, der sagt, Datenschutz lässt sich nur juristisch lösen. Das wäre nämlich Quatsch. Weil jeglicher Rechtsrahmen, auch jetzt die Europäische Grundverordnung, die, wenn sie denn verabschiedet wird, hat immer nur begrenzte Möglichkeiten. Das ist so. Das ist beim Recht vorgegeben. Keine Frage. Und deshalb ist die Großbaustelle Datenschutz im digitalen Zeitalter zu beherrschen, sozusagen eine Vielzahl von Möglichkeiten. Dazu gehört natürlich, und deshalb ist zum Beispiel Datenschutz in hohem Maß auch technisch, das ist immer so der Streit unter den Datenschützern, wer ist da in Anführungszeichen besser, muss es ein Techniker sein, Mathematiker, Wissenschaftler, muss es ein Jurist sein. Aus beidem wird sozusagen ein Schuh. Und deshalb ist die Technik und damit auch das Thema Verschlüsselung mindestens genauso wichtig, wie der Rechtsrahmen, der zu schaffen ist. Und ich kann Ihnen jetzt nicht alle Möglichkeiten der Verschlüsselungstechniken erläutern. Dafür bin ich dann wieder viel zu sehr Jurist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Diskussion um die Möglichkeit zu verschlüsseln ja durch die Snowden-Affäre erst richtig hochgezoomt wurde, dankenswerterweise, sage ich jetzt mal, hochgezoomt wurde. Und dann ist es umso erstaunlicher, also zum einen hochgezoomt und dann ist es zu begrüßen, wenn in der digitalen Agenda der Bundesregierung steht, wir wollen Verschlüsselungsstandort Nummer 1 in Europa werden. Das ist, finde ich, mal eine richtig gute Ansage. Und dann erstaunt es natürlich sehr, wenn jetzt aus vielen Bereichen, wundere mich auch ein Stück weit, nicht ich wundere mich, aber nehme zur Kenntnis, dass Herr Obama sozusagen die Diskussion aufgebracht hat und dann, ich glaube, die Engländer nachgezogen und der Innenminister de Maizière ist auch. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass Sicherheitsbehörden bei dem Thema natürlich Schwierigkeiten und Probleme kriegen, das ist gar keine Frage. Aber die Diskussion über die Notwendigkeiten der Verschlüsselung ist ja durch die Snowden-Affäre erst richtig hochgekommen. Es wäre ja auch wünschenswert gewesen, wenn auch aus Richtung USA in dieser Frage sozusagen dann ja auch mal, wenn Sie so wollen, richtungsweisende Aussagen für die Zukunft getroffen werden, was diese Anlass, ja massenhafte Datensammelwut, so wie sie Snowden von der NSA behauptet, wie man und ja vielleicht auch andere ausländische Geheimdienste, wie man damit umgeht. Jetzt zu sagen, Verschlüsselungstechnik muss man aber da wieder für die Sicherheitsbehörden öffnen, führt dann dazu, was Sie sagen, dass das natürlich das Misstrauen bei den Bürgern und bei den Nutzern schürt in der Frage. Generell zur Frage der Verschlüsselung würde ich gerne noch anfügen wollen, dass das Problem doch ist die Komplexität dieses Themas. Wie gehen wir eigentlich mit der Fragestellung um? Da enthält auch die Grundverordnung einige, finde ich, gute Ansätze. Aber wie geht denn auch Wirtschaft und Politik damit um und mit der Frage um, wie schaffen wir es denn für die Anwender, für die Nutzer, möglichst, ich sage es jetzt mal, einfache Verschlüsselungsmechanismen, Techniken zu entwickeln? Ist es notwendig, Providern bestimmte gesetzliche Vorgaben zu setzen, die sie in dieser Frage erbringen müssen? Es ist doch unterstützenswert, wenn es bereits Initiativen in Deutschland gibt von entsprechenden Anbietern, dass sie sagen, wir wollen uns da auf dem Weg machen, mehr zu tun. Das also zu befördern und vor allem einfache Mechanismen zu finden. Aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, wenn der Staat jetzt das wieder hinterfragt, dann wird damit natürlich kein Vertrauen geschaffen. Mich wundert es, weil Verschlüsselungsstandort Nummer 1 zu werden, vielleicht lässt sich es miteinander kombinieren, ich weiß es nicht, aber ich habe da dann doch Zweifel.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Sie auch eine Rolle spielen sollen, wenn Sie wollen. Genau, und jetzt haben wir natürlich schon die Zeit wieder überschritten, aber ich sehe da ganz, ganz hinten eine Hand hochgehen. Vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind und ganz kurz dann auch eine Frage, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und Frau Vosshoff, die ihre Behörde nicht in Berlin hat, sondern in Bonn, muss sich auf dem Weg nach Bonn wieder machen.
Stefan Herbig, mein Name. Ich habe eine Frage an Herrn Hastings und Frau Vosshoff gleichermaßen. Die EU ist ja immer sehr aktiv dabei, wenn es um Harmonisierungen geht. Aber wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, hat der Datenschutz auf EU-Ebene Datensicherheit zum Ziel. Und in Deutschland haben wir die informationelle Selbstbestimmung. Das ist nicht zwangsläufig dasselbe. Deswegen die Frage an Sie beiden. Inwiefern lassen sich beide Ansätze harmonisieren?
Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, von der Aussage her. Also für mich ist Datensicherheit und Datenschutz sind zwei Seiten einer Medaille, wenn Sie so wollen.
Es ging um Datenschutz auf der einen Seite, also quasi ein vorkonfiguriertes Level an Schutz, und auf der anderen Seite informationelle Selbstbestimmung. Das ist was anderes. Und es sind zwei verschiedene Zielvisionen. Können Sie mir folgen?
Nein, für mich ist es nichts anderes. Der Datenschutz und die Vorgaben dienen dem informationellen Selbstbestimmungsrecht.
In any case, the EU is not concentrating on data security, but on data protection. And you mentioned harmonization. That is the approach so far. There is a directive, and all national laws are more or less in line with the directive. We're going to make a new step forward to innovate data protection law in such a way that it will have stronger rights, stronger responsibilities, and that this regulation will apply in all member states equally. Let me repeat that data security is an element of data protection. I have only emphasized that the concept of the European concept of data protection is a bit different from the, say, the German constitutional tradition of informational self-determination, but they point in the same direction. And it's not going to limit, it's going to make the effects stronger in practice. Data protection regulation. The EU Charter of Fundamental Rights focuses on freedom rights, the right to privacy, and the right to the protection of personal data. And this has been endorsed by all member states, including your own, and there is no inconsistency whatsoever. But the word informational self-determination, this morning it was referred to by Ben Scott, and there were some reactions from the audience, is not well understood in other member states. So you need to be aware of this, but it's not about security versus privacy, it's not about security versus data protection. And if we speak about data protection, it's not a protecting data as such, it's protecting the rights and interests of individuals with respect to how their data are collected, used, etc. So there are some, perhaps some perceptions here and confusions, but the EU with now, thanks God, good support of the German government is working hard to come to a good outcome by the end of this year.
Weitere Fragen noch? Sonst, ich sehe das so schlecht, weil wir hier so im Scheinwerferlicht sitzen. Nein. Gut, ja, dann in Anbetracht der Zeit meine Frage, wie oft bei solchen Runden obligatorisch an alle? Und dann noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, um vielleicht auch nochmal auf das Thema der Diskussion zurückzukommen. Wir haben ja vieles leider natürlich nicht ansprechen können in dieser kurzen Zeit, aber ich hoffe zumindest, dass die Themen auch interessant waren. Aber wenn wir mal zu dem Thema zurückkommen, glauben Sie, und dann fange ich gerne mit Herrn Jatzombek an, dass wir uns dann auf den mündigen Bürger verlassen können, wenn es um Datenschutz und Datensicherheit geht, dass also er sich um dieses Thema kümmert? Oder erreichen wir dann wirklich nur einen ordentlichen Fortschritt, wenn Gesetze dort auch regulierend eingreifen, so wie es ja zum Teil auch schon zur Sprache kam?
Damit knüpfen Sie an dem Punkt an, wo ich vorhin nicht noch einmal intervenieren wollte, bei dem Beispiel mit ADAC und TÜV. Weil ganz im Ernst, wir sind ja nicht der Autofahrer, sondern wir sind quasi hier der TÜV und der ADAC. Und wenn Sie eine Tagung heute leiten würden zum Thema Sicherheit im Auto und wie können wir Verkehrstote reduzieren durch bessere Autosysteme, und dann würde jemand sagen, ach, über die Technik reden wir nicht, weil es ist ja wie beim iPhone, wir wollen es einfach nur benutzen können. dann würden Sie, glaube ich, auf diesen TÜV und ADAC nicht mehr vertrauen. Und wir sind im Bundestag eben nicht die Endanwender, sondern wir sind die Rahmengeber. Und deshalb müssen wir verdammt nochmal da auch technische Diskussionen führen. Und die muss halt eben her, gerade für die Fragen von Verschlüsselung. Ich finde es schade, dass wir das jetzt nur streifen können. Ich engagiere mich für eine regulierte Selbstregulierung, die dazu führt, dass wir für alle Wege, und fangen wir mal an mit E-Mail-Diensten, mit Messaging-Diensten, mit Cloud-Diensten, für Nutzer in Stufen, ähnlich wie es bei einer Haustür der Fall ist, wo Sie auch sehen, da gibt es eine Widerstandsklasse 2, 3, 4. Keine dieser Türen ist vollständig sicher, aber der Widerstand wird immer größer, je höher die Nummer ist. Und so ein System brauchen wir auch für alle Anwendungen im Internet, damit der Kunde überhaupt zum mündigen Kunden wird und vergleichen kann. Denn heute wissen Sie nicht, was drinsteckt. Sie können vielleicht glauben, dass bei der Deutschen Telekom Datenschutz- und Datensicherheitsstandards besser sind als bei einem amerikanischen Anbieter. Wissen tun Sie es aber nicht. Und das muss man transparent machen. Und das muss man in ein System fassen, was vergleichbar ist. Und das können auch nicht nur die Unternehmen machen. Deshalb leichter Widerspruch. Eine Initiative wie E-Mail Made in Germany finde ich gut. Aber die muss natürlich offen für alle sein, die muss sich weiterentwickeln, die muss transparente Standards haben und es reicht auch nicht zu sagen, ein Standard, one size fits all, sondern da muss es mehrere Stufen geben. Und genau daran arbeite ich, dass wir halt eben einen Gesetzesrahmen schaffen, der halt eben das Ganze obligatorisch macht und dazu führt, dass Sie bei diesen verschiedenen Dingen Abstufungen sehen können und erstmals den Nutzer überhaupt in die Lage bringen zu vergleichen. Und dann glaube ich sehr an den mündigen Bürger, denn das funktioniert auch überall anders im Wirtschaftsleben. Wenn der Kunde vergleichen kann, wird er auch Entscheidungen treffen, die aus seiner Sicht die besten sind.
Ich glaube, wir waren gar nicht so weit auseinander, weil die Technik kennen, damit meinte ich den Bürger, den Nutzer, der interessiert sich nicht wirklich dafür, wie die Verschlüsselung funktioniert, sondern der möchte einfach vertrauen, dass sie funktioniert. Sie, der darüber Gesetze verabschieden soll, der muss natürlich auch darüber Bescheid wissen.
Aber Ihre Philosophie teilen auch eine Reihe Kollegen.
Da haben Sie ja noch genug dann zu tun in den nächsten Monaten. Frau Vossoff, mehr Gesetze oder der mündige Bürger, der schafft das schon, wenn wir nur noch mehr Aufklärungskampagnen bringen. Wir erinnern uns an diese Schülerin, ich glaube, sie hieß Naina, die geschrieben hat, ich kann leider nichts mit der Steuererklärung anfangen, ich kenne mein Mietrecht nicht, aber ich kann ein Gedicht in 4 Sprachen analysieren. Ich glaube, dieses Mädchen weiß auch nicht viel über Datenschutz, sage ich mal einfach so.
Kann ich nicht beurteilen, wage ich nicht zu behaupten. Also, ich habe in meinem bisherigen Leben gelernt, und ich war nun lange Jahre Parlamentarier, dass immer dann, der Herr Jatzomek sagte es vorhin, wie TÜV und ADAC, aber dann auch sozusagen der Gesetzgeber gefordert ist, wenn der Bürger im Rahmen seiner Entscheidungen, ich sage mal, nicht auf der gleichen Ebene wie sein Gegenüber, sein Vertragspartner agieren kann, das heißt gewisse Schutzinteressen in einem Missverhältnis stehen, dann bedarf es sozusagen eines Rahmens, um dieses Missverhältnis auszugleichen und dann im Ergebnis der Bürger auch mündig entscheiden kann. Deshalb, es bedarf des Rechtsrahmens, es bedarf eines enormen Maßes an Transparenz. Ich würde mir ja so wünschen, dass wenn Sie irgendjemanden im Internet sozusagen, irgendjemanden im Internet unterwegs sind und irgendeine Art und Weise im Internet tätig werden, ob bei Suchmaschinen, sozialen Netzwerken, dass Ihnen erstmal aufgelistet wird, was mit Ihren Daten geschieht. Also Transparenz ist in dem Zusammenhang auch wichtig. Also es alleine dem Bürger überlassen, das ist nicht, würde ich sagen, nein, nicht, weil ich ihn damit für unmündig erkläre. Jeder soll selbst entscheiden. Aber ich sehe schon ein Defizit sozusagen in der Frage der Waffengleichheit oder der Interessengleichheit, sodass da mit einem Rechtsrahmen nachgesteuert werden muss. Und der, nicht nur der Rechtsrahmen im juristischen Sinne, sondern auch im Bereich der Sicherheit, nämlich auch im technischen Sinne, da bin ich mit Herrn Jatzomek durchaus einig. Ich würde nur sagen, beides muss es sein. Und ich würde auch nicht sagen, dass die datenschutzrechtlichen Prinzipien veraltet sind. Sie sind gar nicht so unmodern. Sie müssen nur dem digitalen Zeitalter noch mehr angepasst werden. Das Google-Urteil vom EuGH zeigt übrigens, dass anhand des geltenden Rechts entschieden hat gegen Google. Also so ganz unmodern ist es nicht. Es muss nur in die digitale Welt sozusagen hineingetragen werden. Und ich darf einen Aspekt noch nehmen, der mir auch ganz wichtig ist in der Frage. Wir haben ja nun die Finanzkrise erlebt. Und wer die politischen Diskussionen weit im Vorfeld der Finanzkrise verfolgt hat, war immer von vielerlei Akteuren die Rede davon, man müsse den Finanzmarkt deregulieren. Da solle sich sozusagen Schutzmechanismen, wenig Aufsicht, man solle auch bestimmte Finanzgeschäfte möglich machen. Wir wissen, was daraus geworden ist. Und heute haben wir eine strenge Bankenaufsicht. Heute wissen wir aus der Erkenntnis heraus, dass es zu wenig Regulierung und zu wenig Aufsicht gegeben hat. Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass wir schon weit fortgeschritten in der digitalen Welt und der Auswirkungen von Big Data uns daran vielleicht ein Stück weit erinnern sollten und deshalb sagen sollten, dass durchaus ein guter, solider Rechtsrahmen, eine gute Aufsicht und natürlich auch entsprechende Mechanismen der Datensicherheit sehr notwendig und geboten sind. Ich sage mal, die Zukunft der digitalen Welt jetzt noch optimaler gestalten, als wir es in der Vergangenheit zu Recht, da stimme ich ihm zu, durch Versäumnisse, nämlich durch Nicht-Agieren und Nicht-Reagieren vielleicht auch versäumt haben.
Herr Hüstings, wird die Europäische Datenschutzverordnung den Bürger mündiger machen? Wird die Europäische Datenschutzverordnung helfen können? Also das Gesetz quasi ermächtigt auch den Bürger, ermöglicht es dem Bürger, mehr selber zu machen?
Absolutely. In using your language, I would say that the regulation will contribute to stronger informationelle Selbstbestimmung. So the answer to the question is, I think we need both, I fully agree with that. The laws and the regulation in this case should empower citizens, consumers, to act, use their rights, and together have a strong impact. The elements in the regulation will help. There are collective actions and so forth and so on. So I think that's a big influence. As to encryption, that is a special measure of security. And there we need to realize that the responsibility for security is dispersed. It is a general obligation of all organizations using ICT to ensure appropriate security measures. This may include encryption. Second, it is currently an obligation for all telecom providers and the like to provide adequate security measures. This may include encryption, and they need to inform their clients if that security is flawed. And I think, thirdly, that users also have the possibility to add their own measures, and encryption in a number of situations is a very wise measure. But we should not focus on this only and forget the rest. Finally, Obama, Cameron, limit to those two. I think they were not completely right in ruling out encryption. And maybe that was an example of another reflex statement. They need to be much more intelligent than that. So I see encryption in different kinds. And there is a further discussion about which powers to break, et cetera, et cetera. But I fear today that these reflexes lead to the next step, and therefore all security should have backdoors, because then really we are eroding trust and confidence, and that is what Snowden has already touched on, and so that would be absolutely unwise. So I warn against that.
Ja, herzlichen Dank. Dann sind wir durch. Herzlichen Dank an Sie. Es ist ja das neue Jahr noch nicht so lange begonnen, deswegen kann man ja mit Neujahrswünschen noch kommen. Ich will das mal machen. Ich wünsche Ihnen, Frau Vosshoff, dass Sie noch 4 spannende Jahre haben in diesem Amt. Jetzt nach diesem Gespräch würde ich mal ganz deutlich sagen, ich finde, Sie haben das letzte Jahr genutzt, um sich gut einzuarbeiten. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie dem Thema nicht gewachsen sind, weil das ja gelegentlich zu lesen ist. Herr Hüstings hat es ja schon 10 Jahre gemacht. Ich habe ihn vorhin gefragt, was machen Sie denn jetzt? Und da hat er nur ein Wort gesagt: Ruhe. Das wünsche ich ihm, und morgen geht er hier ins Museum, also nimmt sich die Ruhe schon, und wünsche Ihnen da viel Spaß. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie Ihre Abgeordnetenkollegen überzeugen können, dass Sie die Motorhaube auch mal aufmachen und gucken, wie das mit dem Einspritzsystem und der Batterie und so funktioniert. Ich hoffe, trotz dem Grund, dass wir nicht alles ansprechen konnten hier, dass Sie ein bisschen informiert sind, ein bisschen unterhalten wurden. Ich grüße einmal ins Internet und hoffe, dass es dort auch alles angekommen ist. Und jetzt, denke ich, gehen wir Kaffee trinken. Vielen Dank.